Gut, ich möchte euch bitten, noch einmal aufzustehen. Unser Herr und unser Gott, Jesus Christus, danke für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir darin so tolle Wahrheiten finden, Herr, deine Wahrheit. Und dass sie relevant ist für unser Leben. Und wir bitten dich, Herr, dass sie nicht nur in unser Kopf geht, sondern auch in unserem Herzen, Herr. Schenke, Herr, dass wir da wirklich verändert werden und immer mehr in dein Bild verwandelt werden. Amen. Ja, mein Schwager hat bei uns einen kleinen Raum im Haus, im Untergeschoss gefliest. Er versteht sein Handwerk und er ging bei seiner Arbeit sehr gewissenhaft vor, so wie ich das als Laie beurteilen kann. Er hat sich zuvor einen Plan gemacht und hat diesen Plan dann Stück für Stück in die Tat umgesetzt. Und dabei war es egal, ob der Boden an einer Stelle noch einen Zentimeter tiefer war oder auch nicht, ob der Fliesenschneider stumpf war oder auch nicht. Er hat seine Arbeit nach Plan ausgeführt und ja, souverän in die Tat umgesetzt. Nichts ist aus den Fugen geraten. Alles ist akkurat nach seinem Plan entstanden. Und dasselbe Phänomen werden wir auch heute finden in unserem Bibeltext in 1. Mose 29, Vers 31. Jakob erlebt natürlich nicht die Souveränität eines Fliesenlegers, sondern die Souveränität Gottes. Wenn es um die Entstehung des erwählten Volkes geht, nämlich um die Kinder, die zum Volk Israel werden, die Stämme dann werden. Und dabei ist es egal, ob die Frauen eine Motivation der Eifersucht zeigen oder ob sie eigene Pläne schmieden und durchdrücken. Gott hat das mit einberechnet. Exakt in der Reihenfolge, wie die Söhne kommen sollen, sind sie gekommen. Und es ist seine Gnade, dass sie gekommen sind. Es ist Gottes Gnade, sein Plan. Und dabei werden wir diesen Bibeltext unter zwei Gesichtspunkten betrachten. Wir werden nicht wie sonst Vers für Vers detailliert durchgehen, sondern das Ganze gewissermaßen zweimal uns anschauen und unter diesen beiden Aspekten betrachten. Einmal diesen Aspekt dieser menschlichen Pläne, dieser menschlichen Schlechtigkeit, die wir dort finden. Und dann unter dem Aspekt von Gottes souveränem Handeln, seiner Bestimmung und seiner Gnade. Lass uns also gemeinsam Gottes Wort lesen. 1. Mose 29, ab Vers 31. Und als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, da öffnete er ihren Mutterleib. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ruben. Denn sie sagte, ja, der Herr hat mein Elend angesehen. Denn jetzt wird mein Mann mich lieben. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte, ja, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin. So hat er mir auch den gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, diesmal endlich wird mein Mann sich mich anschließen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Dann wurde sie noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sie sagte, diesmal will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Juda und sie hörte auf zu gebären. Und als Rahel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar, da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig und sagte zu Jakob, gib mir Kinder, und wenn nicht, dann sterbe ich. Da entbrannte Jakobs Zorn gegen Rahel und er sagte, bin ich an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht vorenthalten hat? Sie sagte, siehe, da ist meine Magd Bilha, geht zu ihr ein, dass sie auf meinen Knien gebäre und auch ich aus ihr erbaut werde. Und sie gab ihm ihre Magd Bilha zur Frau und Jakob ging zu ihr ein, da wurde Bilha schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Rahel aber sagte, Gott hat mir Recht verschafft und auch auf meine Stimme gehört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan. Und Rahels Magd Bilha wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft, ich habe auch gesiegt. Und sie gab ihm den Namen Naphtali. Und als Lea sah, dass sie aufhörte zu gebären, dann nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sagte Lea, zum Glück. Und sie gab ihm den Namen Gad. Und Silpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, zu meinem Glück. denn glücklich preisen mich die Töchter. Und sie gab ihm den Namen Asser. Und Ruben ging aus in den Tagen der Weizenernte und fand Dudaim, das sind Liebesäpfel, auf dem Feld, und er brachte sie seiner Mutter Lea. Da sagte Rahel zu Lea, gib mir doch von den Dudaim deines Sohnes. Sie aber sagte zu ihr, ist es dir zu wenig, meinen Mann zu nehmen, dass du auch die Dudaim meines Sohnes nehmen willst? Da sagte Rahel, so mag er, und sie spricht hier von Jakob, so mag er denn diese Nacht bei dir liegen als Entgelt für die Dudaim deines Sohnes. Und als Jakob am Abend vom Feld kam, da ging Lea hinaus ihm entgegen und sagte, zu mir sollst du eingehen, denn gekauft habe ich dich, gekauft mit den Dudaim meines Sohnes. Da lag er in dieser Nacht bei ihr. Und Gott hörte auf Lea, so dass sie schwanger wurde und dem Jakob einen fünften Sohn gebar. Da sagte Lea, Gott hat mir meinen Lohn dafür gegeben, dass ich meinem Mann meine Magd gegeben habe. Und sie gab ihm den Namen Issachar. Und Lea wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen sechsten Sohn. Da sagte Lea, mir hat Gott ein schönes Geschenk geschenkt. Diesmal wird mein Mann mich erheben, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Und sie gab ihm den Namen Sebulon. Und danach gebar sie eine Tochter und gab ihm den Namen Dinah. Und Gott dachte an Rahel. Und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, Gott hat meine Schmach weggenommen. Und sie gab ihm den Namen Josef und sagte, der Herr, füge mir einen anderen Sohn hinzu. Worte unseres lebendigen Gottes. Ich habe diese Predigt unter das Thema gestellt, bei Gott gerät nichts aus den Fugen. Bei Gott gerät nichts aus den Fugen. Und das trotz menschlicher Pläne und Schlechtigkeit, das ist dieser erste Aspekt, den wir uns anschauen wollen. Und die zweite Seite, wegen souveräner Bestimmung und Gnade. Wegen Gottes souveräner Bestimmung, wegen seinem souveränen Handeln und wegen seiner Gnade gerät nichts aus den Fugen. Und so ist es das Ziel, dass du heute nicht nur etwas Geschichtliches lernst über die Anfänge des Volkes Israel, sondern vor allem dieses menschliche Handeln und diese göttliche Größe unterscheiden lernst und dadurch einerseits ermahnt wirst und ermuntert wirst, zu sagen, ja, mein Gott, der ist so groß. Ihm kann ich ganz vertrauen. Er wirkt, er handelt, er regiert. Und das hat Jakob auch gelernt. Wie Gott ihn führt und leitet, wie er eigentlich mit leeren Händen nach Laban kommt, aber mit einer so großen Zusage im Rücken, wo Gott ihm gesagt hat, ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein, ich werde dir viele Nachkommen geben und ich werde dich wieder zurückbringen in das Land, wo du herkommst. Und so ist er bei Laban angekommen, hat sich in Rahel verliebt, hat als Brautpreis 7 Jahre gearbeitet, hat dann dafür Lea, übersetzt die Wildkuh, bekommen. Jörg hat uns gezeigt, wie der Jakob da eigentlich lernen musste, was du säst, das wirst du auch ernten. Ja, er hat Betrug gesät und ihm wurde auch Betrug zuteil. Jakob heiratete dann eine Woche später auch die Rahel, das Mutterschaf, die eben, die er liebte. Nun, klar, dann steht Nachwuchs an. Und das ist in dieser ganzen Geschichte menschlich gesehen ein einziges familienkriselndes Dilemma, wenn man das so sieht. Ein ständiges Hin und Her voll von Eifersucht und Zank. Aber aus Gottes Sicht ist es perfekt erdacht aus seinem Ratschluss. Und es ist nicht die Absicht des Textes zu zeigen, was ist aus diesen 12 geworden, sondern Mose möchte deutlich machen, hey, das sind die Anfänge von euch, Volk Israel, und hier geht es schlicht um den Umstand ihrer Geburt und eben diese Verdorbenheit, dieser Eifersucht, dieser Zank, der dabei entstanden ist. Und auf der anderen Seite Gottes souveränes Wirken. Seine Pläne, seine Bestimmung, die er umsetzt, so wie er das will. Und so ist ein großartiges Zeugnis für Gottes Wirken und auch für die Spende des Lebens. Das ist nicht ein Werk der Natur, was wir haben. Auch keine Liebesäpfel können das bewirken. Ich gehe da gleich noch drauf ein, aber es ist immer wieder, und das haben wir im Text gesehen, Gott, der den Mutterleib öffnet und er sagt, jetzt darfst du. Und sowohl die Namen als auch die Erklärungen dazwischen und die Begebenheiten dazwischen, die zeigen sehr viel. Und die zeigen vor allem, dass diese beiden Aspekte da zum Ausdruck kommen. Einerseits dieser Kampf zwischen den Schwestern, geprägt von dieser Eifersucht, Eifersucht aufgrund der Zurücksetzung Leas, werden wir gleich uns anschauen, aufgrund der Kinder Rahels und Eifersucht aufgrund der Leibesfrucht Leas. Immer wieder im Wechselspiel wird da so gehandelt und auf der anderen Seite sehen wir durch und durch, der Herr sieht, der Herr hört und der Herr ist es, der souverän handelt. Wir sehen hier beide Aspekte. Und wir sehen das immer wieder, auch quer durch die ganze Bibel hindurch. Gott hat sich die Geschichte erdacht. In seinem Ratschluss hat er mit sich selbst Rat gehalten und sich das erdacht. Sein erwähltes Volk Israel. Und gerade diese Geschichte der Anfänge Israels zeigen sein souveränes Handeln. Seine Wege, seine Gedanken sind so viel höher als menschliche Wege, Pläne und Gedanken. Und so sehen wir, bei Gott gerät nichts aus den Fugen, trotz menschlicher Pläne und Schlechtigkeit, so habe ich es genannt. Wir Menschen, wir wählen oft falsche Dinge, gehen Umwege, haben schlechte Motivationen, aber nichts von alledem lässt Gottes Plan aus den Fugen geraten. Alles hat er mit einberechnet. Er bleibt souverän in seinem Denken, in seinem Reden, in seinem Handeln. Und bei Lea und Rahel sehen wir falsche Dinge. Ja, sie haben versucht, mit Liebesäpfeln, ich sag mal, nachzuhelfen. Sie sind Umwege gegangen über ihre Mägde, um so eigene Kinder, rechtlich gesehen zumindest, zu bekommen. Und sie haben diese innerlich schlechte Haltung, Eifersucht, Zank. Diese Eifersucht, Gott wird es später verbieten im Gesetz. Er wird sagen, du sollst nicht die Schwester auch noch heiraten, damit eben die Eifersucht nicht zu tragen kommt, 3. Mose 18. Und wir sehen es durch und durch, Eifersucht zieht sich hier durch. Und das ist diese menschliche Schlechtigkeit, die ich hiermit meine. Eifersucht ist einerseits gut zu verstehen, eben als positiven Eifer für etwas, für jemanden. Aber hier geht es um das Neidischsein. Das Neidischsein auf den anderen. Der hat etwas, was ich nicht habe. Und das zieht sich durch. Bis zur Geburt Josef. Und man muss wissen, diese ganze Begebenheit umfasst einen Zeitraum von 7 Jahren. Diese ganze Last liegt 6 bis 7 Jahre auf dieser Familie. Rahel lebt 7 Jahre lang mit der Schmach, wie sie am Ende sagt, dass sie keine Kinder bekommt. Viele Kinder zu haben, galt im Orientalischen als der Inbegriff überhaupt für den Segen Gottes. Das galt damals so. Und Lea, mindestens diese Zeit lebte sie in einer Ehe mit Jakob, ohne dass sie wirklich anerkannt und geliebt wird. Eine Zeit, wo Eifersucht und Eigennutz vielleicht sogar in der Tagesordnung stand. Und so sehen wir zunächst unter A Eifersucht aufgrund der Zurücksetzung Leas. Ja, wenn es um die Zurücksetzung Leas geht, dann ist das die Folge von den Versen davor, wo wir gesehen haben, wie der Laban eigentlich die Lea so dem Jakob untergejubelt hat. Wo er ihr die in der Hochzeitsnacht gegeben hat. Jakob war blind dafür, dass es nicht Rahel war, aus welchen Gründen auch immer. Und so war Lea in Jakobs Augen ungeliebt. Sie war verschmäht, wörtlich gehasst. Und so sehen wir im Zusammenhang, Rahel wurde geliebt, Lea wurde gehasst. Und das sind nicht einfach Gefühlsausdrücke, dass er sie wirklich gehasst hat, nein, sondern hier geht es um die Wahl. Rahel war die erste Wahl von Jakob. Rahel wurde mehr geliebt als Lea. Ja, und so musste, ja, und so finden wir das auch immer wieder im ersten Buch Mose, wie Gott es deutlich macht. Abraham liebt Isaak mehr als Ismael. Isaak liebt Esau mehr als Jakob. Jakob liebt Josef mehr als seine anderen Söhne. Immer wieder finden wir genau das. Mehr zu lieben. Lieben, das andere wird dann hier als Hassen beschrieben. Und doch sehen wir, es ist der Herr, der hier handelt. Er sieht dieses Elend der Lea, direkt im ersten Vers, im Vers 31 sehen wir das. Bei den ersten Söhnen kommt das so wunderbar zum Ausdruck, wie sie einfach danach lechzt, bei Jakob zu sein, dass sie danach lechzt, mehr geliebt zu sein. Ja? Schaut es euch an, Vers 32, sie fühlt sich nicht geliebt. Vers 33, sie fühlt sich zurückgesetzt. Vers 34, sie fühlt sich in ihrem Mann nicht anhänglich. Und dann, Vers 35, wird Juda geboren. Ihr Blick wird weggelenkt von Jakob auf den Herrn. möchte man sagen, endlich, ja, jetzt, jetzt, ja. Und das ist das Erstaunliche im Handeln Gottes. Lea ist nämlich von Gott geliebt. Und sie versteht es ein Stück weit hier an dieser Stelle, wo sie merkt, ja, dieser vierte Sohn Juda, ich will Gott preisen. Darum geht es. Darauf kommt es an. Und zwei ihrer Söhne von der Zurückgesetzten haben sehr große Schlüsselrollen im ganzen Volk Israel. Levi war für das Haus Gottes zuständig, für das Heiligtum Gottes. Aus ihm kommt Aaron, die ganze Priesterschaft. Und Juda, die ganze Königslinie bis auf Jesus Christus. Beide von der Frau, die Jakob nicht so geliebt hat wie Rahel. So handelt Gott. Das Zweite, was wir sehen, ist die Eifersucht aufgrund der Kinder von Rahels Magd. 30 Vers 9 und die Folgen. Der Lea wird weitere Söhne bekommen, später aber zunächst macht sie es, wie Rahel schon vor ihr, diesen Umweg über ihre Magd. Rechtlich gesehen war das damals in Ordnung und auch anerkannt, dass man tatsächlich auf dem Schoß gewissermaßen Kinder durch eine Magd bekommen kann. Und das zeigt sich auch daran, dass sowohl Rahel als auch Lea die Namen der Kinder vergeben und Rahel auch sagt, das ist mein Kind. So war es damals, also eine legale Adoption, wenn man so möchte. Und so bekommt Lea dann auch aus Eifersucht ihrer Schwester gegenüber nach diesem eigens gefassten Plan weitere Söhne, Gad und Asser. Und Lea geht nach diesem Nachkommenwunschprinzip vor. Ja, sie möchte weitere Nachkommen haben, sie merkt, sie gebiert nicht mehr. Und geht dann auch diesen Weg, den zuvor Rahel schon gegangen ist. Sie gibt Silpa zur Frau. Und das ist schon eine krankhafte Eifersucht. Sie kann selber nicht mehr, möchte mehr Kinder haben. Und weil sie eifersüchtig ist, dass nun Rahel auch zwei Kinder durch ihre Magd bekommen hat. Ein Vorgehen, was wir schon bei Abraham und Hagar gesehen haben, was zu vielen Problemen geführt hat bis heute. So auch in der Familie von Jakob. Und dann bekommt Lea nochmal eigene Kinder in den Versen 17 bis 20, zwei Söhne, Isachar und Sebulon und eine Tochter, Dina. Und leider, und das merkt ihr, können wir nicht auf alle Einzelheiten eingehen, die wir hier bei den Geburten finden. Dazu fehlt uns heute die Zeit, aber ich bin Freund von Tabellen, eine Tabelle vorbereitet, habe die ein paar Mal ausgedruckt, wo ihr alle Kinder seht, wer die Mutter ist, was diese Namen bedeuten, was für einen Ausblick diese Namen in den Stämmen dann haben. Und das habe ich für mich einfach zur Übersicht erstellt, könnt ihr euch gerne mitnehmen, habe ich einige mitgebracht, damit ihr seht, wie die Namen zu ihrer Bedeutung kommen und so weiter und so fort, könnt ihr euch gerne mitnehmen. Aber eine Sache möchte ich euch noch darauf hinweisen, was sehr schön zu beobachten ist. Immer wieder bei den Namen, bei der Namensgebung, sehen wir ein Wortspiel zu dieser umliegenden Geschichte. Ja, dass Gott Lohn gibt, dass Gott schenkt, dass Gott zu preisen ist, dass Gott einen Sohn geschenkt hat. Seht es euch an und so weiter und so weiter. Immer wieder im Zusammenhang mit den Ereignissen und der Geschichte werden diese Namen vergeben. Lea, und das kommt am Ende dabei raus, hat 6 eigene und 2 hinzugefügte Kinder, also Söhne, trotz menschlicher Pläne und Eifersucht in diesem ganzen Handeln. Gott hält den Lohn für Lea hoch, die zurückgesetzt war. Zuletzt haben Lea und ihre Mägde eben 8 Kinder, Rahel und ihre Magd 4 Kinder. Lea bekommt also den doppelten Anteil, den Rahel bekommt. Und wenn es um die eigenen Kinder geht, sogar den dreifachen Anteil. Sie hat 6, Rahel hat 2 eigene Kinder. Vielleicht haben wir Mitleid mit Lea, dass sie zurückgesetzt ist. Vielleicht fiebern wir mit Rahel, dass sie endlich Kinder bekommt. Gott handelt souverän. Das Dritte, was wir sehen, ist die Eifersucht aufgrund der Leibesfrucht Leas. Rahel ist unfruchtbar, lesen wir direkt in Vers 31. Und jetzt kann man ja sagen, nun, ja, Gott hat sie ja unfruchtbar gemacht. Es ist ja seine Schuld, dass das alles so passiert. Ich glaube nicht, dass das einer sagen würde, oder? Eifersucht ist nämlich ein Werk des Fleisches. Galater 5, Vers 20. Eifersucht ist ein Werk des Fleisches. Es ist Sünde. Und diese Eifersucht sehen wir besonders in diesen Zwischensequenzen, die da stattfinden. Die erste in Kapitel 30, die Verse 1 bis 4. Rahel sieht, dass sie keine Kinder bekommt. Ihre Schwester hat damit etwas, was sie nicht hat, Kinder. Und sie wird neidisch, sie wird eifersüchtig. Und dann klagt sie ihren Mann an. Sie sagt, ey, das geht doch gar nicht. Gib mir Kinder. Gib mir Kinder. Und sie verlegt die Schuld auf Jakobs Seite und sagt, ey, du musst mir Kinder geben. Und sie übt Druck aus und sagt, wenn du mir keine Kinder gibst, ich möchte lieber sterben. Und nun, in der damaligen Kontur musst du wissen, eine kinderlose Frau war nicht viel wert. Sie konnte keine Nachkommen, besonders keine männlichen Nachkommen produzieren. Sie war nicht viel wert. Und deswegen spricht sie am Ende auch von dieser großen Schmach, die nun endlich beendet ist. Rahels Motivation ist im Ursprung nicht die Not an sich, sondern ihre Motivation ist ihr Neid, ihre Eifersucht auf Lea, ihre Schlechtigkeit. Und dass Rahel stirbt, das will Jakob natürlich auch nicht. Ja, er will ja nicht, dass sie stirbt. Und das ist eine bitterböse Ironie, die ihr deutlich wird für alle, die Geschichte weiter kennen. Rahel wird sterben. Und zwar dann, wenn sie ihren zweiten Sohn gebiert. Wenn Benjamin geboren wird, stirbt Rahel. Schon bitterböse, wie es hier, ich sag mal, schon im Anklang angedeutet wird und wie es dann wirklich kommt. Sie wird sterben. Und so wird Jakob sehr zornig darauf. Wo er sagt, ey, was kann ich denn dafür? Ich bin doch nicht Gott. Ich kann das doch nicht tun. Er glüht förmlich, steht hier. Er entbrennt in seinem Zorn. So wie Mose förmlich glüht und diese beiden steinernen Tafeln zerbricht in 2. Mose 32. Oder wie Jona auf Ninive blickt und dort sitzt und sagt, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Das Glühen des Zornes kommt hier zum Ausdruck und er richtet sich gegen Rahel und er ist doch nicht an der Stelle, dass er Kinder schenken kann. Es ist Gottes Sache. Und er kann das nicht wirken. Er hält ihr nicht die Leibesfrucht vor. Nur Gott kann das. Und dann geht auch sie dieses Wunschprinzip ein, dass es über die Magd eben dann Kinder gibt. Und sie selber durch die Magd Bilha Kinder empfängt und 2 Söhne werden geboren, Dan und Naphtali. Und Rahels Worte bei ihren Geburten klingen eigentlich eher vermessen, dass Gott ihr Recht verschafft hat. Dass sie Kämpfe Gottes gekämpft hat. Nun, kann man gerne drüber streiten. Möchte nicht mehr darauf eingehen. Wenn wir uns die nächste Zwischensequenz dann nämlich anschauen, da kommt das wieder zum Ausdruck. Menschliche Pläne und auch die Eifersucht. Ruben ist also schon ein paar Jahre alt, vielleicht im Feld spielen gewesen, hat auf jeden Fall etwas gefunden, diese Dudaim, Luther übersetzt mit Liebesäpfel, Schlachter mit Alraunenfrüchte. Das sind eben diese gelb-grünlichen Früchte, die Liebesreiz und Fruchtbarkeit bewirken sollen. Und das ist das Denken, was Rahel und Lea haben. Deswegen streiten die sich darum, deswegen wollen die das haben. Weil sie beide natürlich Jakob, ich sag mal, reizen möchten, beziehungsweise betüdeln möchten und Fruchtbarkeit in ihnen schaffen möchten. Und deswegen freuen die sich darüber, dass Ruben die findet und Rahel kriegt das irgendwie mit und will die selber für sich haben. Und ja, sie verlangt sie. Und das ist hier diese menschliche Schlechtigkeit. Meine Frage ist, braucht Gott Liebesäpfel, damit Kinder geboren werden? Was sagt der Text? Nein. Vers 17 definitiv nicht. Vers 22 kommt es auch zum Ausdruck. Er öffnet den Mutterleib. Er schenkt, dass Gebet erhört wird. Und dennoch, in tiefer Eifersucht, voller Trotz, reagiert Lea und sagt, ja, du hast mir meinen Mann schon geklaut, jetzt willst du mir auch noch diese Liebesäpfel klauen, was soll das? Und so macht Rahel dieses unmoralische Angebot, du darfst nochmal zu Jakob gehen und gib mir diese Liebesäpfel. Und Lea, die sprintet abends schon richtig raus und läuft Jakob entgegen und er kommt vom Feld und sie sagt, ja, du musst mit mir schlafen heute Nacht und ich habe dich erkauft, der Kaufpreis waren die Liebesäpfel meines Sohnes. Das muss man sich vorstellen. Ja? Und so geschieht es, Lea wird schwanger. Wieder einmal, das 5. Kind wird geboren und danach auch das 6. Zum Schluss, in diesem Abschnitt sehen wir dann, dass der heiß geliebte, heiß erwartete Sohn durch Rahel geboren wird, Josef. Josef ist insbesondere ein Zeichen Gottes für das Schalten und Walten, für sein souveränes Handeln. Schaut mal in Kapitel 50, Vers 20. 1. Mose 50, Vers 20. Da steht Josef vor seinen Brüdern. Jakob ist gestorben. Sie haben Angst, dass er nun Rache übt, weil sie haben ihn ja verkauft nach Ägypten. Aber Josef sagt, dahinter steckt ein viel größerer Plan. 1. Mose 50, Vers 20. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu halten. Ja, menschliche Schwäche und auch böse Taten der Brüder. Gottes Plan steht weit darüber. Er hat das alles gebraucht, damit sein Volk am Leben bleibt. Der Herr, füge mir einen Sohn hinzu, sagt sie dann am Ende, das ist dann der Vollständigkeit halber, der Benjamin. Da stoßen wir dann in Kapitel 35 drauf. Und wir fragen uns jetzt, was können wir zu diesem ersten Punkt mitnehmen? Welche Prinzipien sehen wir? Was können wir ableiten für unser Leben? Wenn es um dieses Thema Eifersucht geht, ist es etwas, das wir tun sollen, im negativen Sinne? Nein. Positiv eifern ist durchaus dran. Ja? Aber mit rechter Erkenntnis, sagt Paulus in Römer 10. Aber Eifersucht im Negativen ist Neid. Es ist etwas Schlechtes. Es ist etwas, was keinen Platz in deinem und meinem Leben haben darf. Warum? Weil Christus alles sein soll. Weil Christus die Fülle ist. Und das ist so eine einfache Floskel, aber sie ist biblisch. Ja, man sagt es vielleicht leichter, ja, Christus ist alles. Ja, er ist alles. Aber wie sieht das in deinem Leben aus? Vertraust du ihm, dass er dir alles geben kann, was du brauchst? Trachte zuerst nach Gottes Reich und dies alles wird euch hinzugetan. Seht auf die Vögel des Himmels, seht auf die Linien des Feldes, wir haben es gesungen. Ist Gott nicht souverän in seinem Handeln? Glaubst du das? Lässt er dir nicht alle Dinge zum Besten dienen, wenn du ihn liebst? Römer 8. Doch. Die eine Frage, die du dir jetzt stellen musst, ist mir das genug? Reicht mir das, was ich von Gott bekommen habe? Oder bist du gepackt von der Gier, Geld, Besitz, zu haben zu wollen, was dein Nächster hat? Stell dir diese Fragen. Was also ist die biblische Sicht auf Eifersucht? Eifersucht gehört nicht in dein Leben. Eifersucht gehört nicht zu einem anständigen Wandel der Gotteskinder. Römer 13, Vers 13. Eifersucht kennzeichnet einen fleischlichen Wandel. 1. Korinther 3, Vers 3. Eifersucht ist ein Werk des Fleisches. Galater 5, Vers 20. Das hat keinen Platz bei uns. Und Jakobus 3, Vers 16. Ein Vers, den wir uns merken sollten, wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Da ist nichts Gutes, wo Eifersucht und Eigennutz ist. Also hör auf damit. Und ich frage dich, wie kann dein Herz verändert werden? Wie kann dein Denken verändert werden? Durch Gottes Wort, durch seinen Geist. Sei beständig in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Bete wie Rahel und Lea. Ich gehe eben beim zweiten Punkt noch darauf ein. Beschäftige dich mit seinem Wort. Dass dein Herz voll wird davon. Dass dein Denken immer mehr konform wird mit dem Denken Gottes. Mit seinem Willen, seine Pläne. Dass deine Pläne nicht mehr deine Pläne sind, sondern dass du seine Pläne übernimmst. Dass deine Schlechtigkeit, deine Sünde bereinigt werden kann. All das Neidhafte, dieses Eifersüchtigsein, lass es dir entfernen aus deinem Leben. Lass es rausschneiden. Hör auf damit. Und das Nächste, was ich mir anschauen möchte, ist genau das hier. In keinem Bereich deines Lebens gerät bei Gott was aus den Fugen. In keinem Bereich deines Lebens. Du bist verheiratet und möchtest Kinder? Kaum ein Text wie dieser und auch andere Texte in 1. Mose zeigen, wie abhängig dieses Unterfangen von Gott ist. Dem Lebendigen. Sämtliche Mittel und Wege können probiert werden. Wir sehen es auch hier in diesem Abschnitt. Aber wenn der Herr das Haus nicht baut, bauen die Erbauer vergebens. Die Leibesfrucht ist etwas vom Herrn. Psalm 127, Psalm 113. Darum rufe ich dich auf, geht ins Gebet. Vertraut Gott eure Sorgen und eure Nöte an. Eure Fragen dazu. Er alleine kann es schaffen, er kann Wunder tun. Und dieses Wunder dient seiner Verherrlichung. Die Frage ist, wie sehr willst du diese Dinge selbst vielleicht in die Hand nehmen? Natürlich, Schritte des Glaubens. Natürlich hat Gott uns einen Verstand gegeben, wo wir nachdenken dürfen. Aber ohne Kontakt zu Gott, ohne Beziehung zu Gott? Nein. Deswegen sei beständig in dieser Beziehung zu Gott, in der Gemeinschaft mit ihm. Dass du Vertrauen lernst, indem du ihn mehr kennenlernst. Dass er, der doch deine Nöte und deine Situation kennt, dir helfen kann. Ich kenne den Plan Gottes für dein Leben nicht. Er kennt ihn. Und vielleicht sieht er anders aus, als du es dir vorstellst. Und das kann sein. Und auch dort wird er dir helfen. Vertraut Gott in der Familie, weil er auch dort souverän handelt. Gott lässt auch dort nichts aus den Fugen geraten. Gerade in der Familie gibt es Zwistigkeiten, eigene Pläne, Streitereien. Erkennt als Familie immer mehr Gottes souveränes Wirken. Gottes Ratschluss für Mann, für Frau, für Kind in der Bibel. Bei Gott gerät nichts aus den Fugen. Ja, wie bis vor einigen Jahren noch die Wuppertaler Schwebebahn. Galt als das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Sie ist nie aus den Fugen geraten. Sie ist gefahren, ich weiß nicht, 90 Jahre oder so, ohne Probleme. Bauarbeiten, Wind und Wetter, große Lasten. Selbst ein Tuffy-Elefant, wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist mitgefahren. Sie ist nicht aus den Fugen geraten. Irgendwann dann doch. Und das ist ganz anders als bei Gott. Bei ihm wird nie etwas aus dem Fugen geraten, weil er nicht menschlich ist, weil er nicht von dieser Welt ist. Er ist Gott. Und so möchte ich noch eine Lektion für Ehefrauen und Ehemänner deutlich machen, die in dem Text zum Ausdruck kommen. Zunächst die Frauen. Vielleicht geht es dir als Frau ähnlich wie Lea. Dass du dich von deinem Mann nicht geliebt fühlst. Dass du dich von deinem Mann zurückgesetzt fühlst. Ich hoffe nicht, weil da noch andere Frauen sind, sondern aufgrund von Gemeindedienst deines Mannes, seinen Hobbys, aufgrund von der Arbeit, in die er flieht. Und du bist nur eine Randbestimmung in seinem Leben. Du hoffst, dass dein Mann dich dir zuwendet, indem du vielleicht auch wünschst, dass du Kinder bekommst und denkst, wie Rahel bei den ersten drei Kindern, ja dann wird es gut. Ich muss dich enttäuschen, so funktioniert es nicht. Dafür gibt es keine Garantie, die wir haben. Oft bewirkt es sogar noch das Gegenteil, weil dann ganz andere Prioritäten da sind. Weil dann ein ganz anderer Fokus da ist, weniger Zeit, weniger Kraft. Der Mann wird vielleicht äußerlich durch das Kind an dich gebunden werden, aber in Sachen Liebe und Zuneigung muss das nicht gelten. Darum ein Aufruf an die Frauen, lebe selbst eigenständig in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Erfahre seine Liebe. Lass dich füllen von seiner Liebe und gebe diese Liebe weiter an deinen Mann. Und das ist herausfordernd in so einer Situation. Aber wenn du aus Konsequenz und kompromisslos machst, dich ihm unterordnest, wie die Schrift es sagt, dann wirst du lernen, dankbar zu sein, trotzdem fröhlich zu sein und vielleicht auch Veränderungen nicht nur in deinem, sondern auch im Leben deines Gegenübers erleben. Gottes Sicht ist nicht, dass eine Frau ihren Mann durch Leibesfrucht gewinnt, sondern durch geistliche Frucht, wie es Petrus im 3. Kapitel schreibt. Nun die Männer. Vielleicht ist dir ja etwas anderes wichtiger als deine Frau. Vielleicht ist es die Arbeit, in die du dich verrennst. Irgendwelche Hobbys, die du an erste Stelle packst. Ich rufe dich auf, ordne deine Prioritäten richtig. Und damit meine ich biblisch. Schau in die Schrift und sag mir, was sie dir für einen Befehl gibt. Die Schrift sagt, liebe deine Frauen. Liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und diesen Vers kennst du nicht, wahr? Und dein Leben und mein Leben, wie sieht es aus? Oft wie so ein verschrumpelter Liebesapfel, möchte ich mal sagen. Da ist vielleicht gar nicht so viel Liebe, die du weitergibst. Die du für deine Frau investierst, die du zeigst. Deswegen gehe kompromisslos vor und nimm Epheser 5 ernst. Pflege die Liebe zu deiner Frau, dass sie sich nicht zurückversetzt fühlt. Dass sie sich als schwächeres Gefäß nicht schlecht fühlt. Sei einsichtig bei ihr und gebe ihr die Ehre. So schreibt es auch Petrus in seinem Brief. Lass deine egoistische Schlechtigkeit beiseite. Lass dich verändern durch Christus. Auch wenn deine Frau vielleicht nicht so ist, wie du meinst, dass sie sein sollte. Sie ist nicht nett zu dir. Unterordnung ist vielleicht nicht so ganz ihre Stärke. Sie ist zänkisch, sie ist nörgelerisch. Ich weiß es nicht. aber tue du, was du tun musst. Liebe deine Frau. Und einen weiteren Aspekt möchte ich noch zu diesem souveränen Handeln Gottes in Frage stellen. Gilt es auch für uns als Ortsgemeinde? Ist Gott auch da souverän in seinem Handeln? Ja. Ist bei uns in der Gemeinde auch Neid, Streit, Eifersucht und so weiter vorhanden? Ja. Leider. Aber du darfst auf der einen Seite sicher sein, dass Gott souverän wirkt, dass er handelt mit unserer Gemeinde. Und gleichzeitig darfst du aber nicht resignieren, du darfst nicht in Sünde fahren und krumme Wege gehen. Du darfst nicht in Schlechtigkeit leben, du darfst nicht Pläne schmieden, vielleicht an der Leitung vorbei, weil es dir besser passt. Gottes Handeln ist souverän, aber es ist kein Freifahrtschein für dich, um zu tun und zu lassen, was du willst. Die Bibel ruft dich klar auf, aktiv zu sein, rein zu sein und nach dem Willen des Herrn zu suchen. Und das möchte ich dir noch an einer Geschichte verdeutlichen, wo es zum Ausdruck kommt, wie souverän Gott eigentlich denkt. Es geht um etwa so etwas hier, kann man sich das grob vorstellen. Es war eine Frau, die hatte zwei große Schüsseln oder hier Eimer, die von den Enden einer Stange hingen, die sie über ihre Schultern trug. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war. In der einen war stets eine volle Portion Wasser, wenn sie vom Bach zurückkam, in der anderen nur eine halbe Portion. 2 Jahre lang geschah das täglich. Die Frau ging immer wieder nur mit 1,5 Schüsseln Wasser nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Makellosigkeit. Sie hat ihren Dienst quasi voll erfüllt. Die mit dem Sprung, die schämte sich und dachte, ich habe einen Makel, hier läuft es nicht richtig. Und nach 2 Jahren brach sie dann ihr Schweigen und sie sagte zu der Frau, ich schäme mich so. Ich schäme mich so. Es läuft immer Wasser aus mir heraus und die Frau lächelte und fragte sie, ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges wunderschöne Blumen blühen? Ich habe nämlich auf der Seite deines Pfades, auf der Seite des Pfades, wo du immer drüber gehalten wirst, Blumensamen gesät. Denn ich war mir deines Fehlers bewusst. Und du gießt sie jeden Tag. 2 Jahre lang konnte ich nun meinen Tisch mit wunderschönen Blumen schmücken. Und natürlich hinkt so ein Beispiel an einer oder anderen Stelle, das ist klar. Aber du und ich und auch unsere Gemeinde, wir haben alle irgendwo einen Sprung in der Schüssel, um es mal platt zu sagen. Und das darf nicht unsere Ausrede werden, dass wir sagen, ja, ich bin halt so gemacht und ich will das nicht ändern. Nein, darum geht's nicht. Es geht, und das möchte ich damit zeigen, wie souverän Gott denkt und wie er aus dem größten Mist in unserem Leben so etwas Schönes hervorbringen kann. Das ist Gott. Bei ihm gerät nichts aus den Fugen. Und nun noch zum Schluss ein Wort an die junge Generation. Wenn es um deine Pläne geht, die du vielleicht schmiedest, wo du denkst, ja, du kannst dich gegen Gott auflehnen, dein eigenes Leben durchziehst. Nein. Gottes Wort spricht anders davon. Gottes Wort legt dir einen ganz klaren Maßstab vor. Gottes Wort ist wichtig, auch für dich. Er ist vollkommen in seinem Tun. Er ist gerecht und heilig. Er ist voller Treue und ohne Trug. Er ist ganz gerade. Bei ihm gerät nichts aus den Fugen. Sein Plan, sein Wille, seine Bestimmung sind vollkommen. Das Fliesenlegen und das Verfugen meines Schwagers sieht super aus. Wir sind höchst zufrieden. Ich weiß nicht, wie es in einigen Jahren aussehen wird. Aber das ist nur ein ganz kleines Abbild dafür, dass bei Gott nichts aus den Fugen gerät. Niemals. Gott hat alles mit einberechnet. Gott hat alles mit einberechnet. Paulus sagt uns aber dazu noch, hey, du darfst jetzt nicht tun und lassen, was du willst. Das sei ferne, sagt er, dass du in Sünde verharrst und die Gnade zunehmen. Nein, Gott ist größer. Und es ist kein Freifahrtschein, den du hast. Aber Gott ist größer. Größer als alle Dinge, als alle Schlechtigkeit, die wir gesehen haben unter diesem ersten Punkt. Und nun wollen wir noch unter dem zweiten Punkt schauen. Bei Gott gerät nichts aus den Fugen, wegen souveräner Bestimmung und seiner Gnade. Keine Sorge, auch dieser Punkt ist etwas kürzer. Wir haben schon Zeit fortgeschritten, das weiß ich. Aber es ist wichtig und sehr wichtig, dass wir diesen Punkt mal betrachten. Weil es uns ein Bild von Gott vermittelt. Dass wir sehen, wie groß Gott ist und dass wir dann dazu kommen, ihm mehr und mehr zu vertrauen. Das war das Ziel der Predigt. Die zweite Sache zieht sich eben auch durch diese ganze Geschichte durch. Der Herr, er sieht und er handelt, und hinter diesem Handeln steckt seine Bestimmung. Da steckt etwas, was er genau so beabsichtigt hat. Wir würden sagen, zur rechten Zeit, am rechten Ort kommt genau das, wie es sein soll. Nein, das ist Gottes Bestimmung. Und seine Gnade ist das, dass er es wohlwollend gibt. Sein Erbarmen, wie er es für richtig hält. Ja? Gott, der Herr, sieht Lea und er handelt an ihr. Der Herr hört auf Lea und er handelt an ihr. Der Herr hört auf Rahel und er handelt an ihr. So stark sehen wir das in diesem Text. Und wenn es um das Thema Kinder geht, dann ist die biblische Sicht eindeutig. Gott sorgt für Leibesfrucht. Und darum ist es so interessant und auch wichtig zu sehen und zu verstehen, dass eben nicht nur Isaac und Rebekka, also die Eltern von Jakob, um Kinder gebetet haben, vielleicht sogar 20 Jahre lang, sondern auch die beiden Frauen von Jakob es augenscheinlich getan haben. Auf jeden Fall stehen sie in einer gewissen Beziehung zu Gott. Das kommt immer wieder zum Ausdruck. Ich gehe mit euch kurz die Verse durch. Zunächst 29, Vers 32. Hier sind die Verse nochmal abgebildet, genau. 29, Vers 32. Bei der Geburt Rubens kommt es zum Ausdruck, dass Lea verdeutlicht, dass der Herr gegeben hat. Vers 33, Simeon. Der Herr hat gehört. Also auch bei den Namen kommt das zum Ausdruck, dass sie in einer Beziehung zu Gott stehen. Vers 35, bei der Geburt Judas. Der Herr soll gepriesen werden. Kapitel 30, Vers 6. Bei der Geburt von Dan, Rahel verdeutlicht es, ihr Schicksal liegt in Gottes Hand. Vers 18, Isascha. Lea sagt, der Herr gibt Lohn. Vers 20, Sebulon. Der Herr macht ein sehr schönes Geschenk. Und dann bei der Geburt Josef, wo Rahel es nochmal verdeutlicht, der Herr hat auf ihre Schmach gehört. Er hat sie gesehen, er hat sie gehört. Und sie schenkt ihm dann noch Vertrauen. Und das macht der letzte Versteil deutlich in Vers 24. Der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu. Sie vertraut sich nun dem Herrn richtig an. Es ist eine Beziehung da. Ja? Ähnlich wollten auch Kezia, meine Frau und ich, es mit der Geburtsurkunde oder Geburtskarte unserer Tochter deutlich machen. Wir haben oben drüber nämlich etwas geschrieben. Gott hat mir das Leben geschenkt. Gott ist es, der das tut. So sehen wir es hier in dem ganzen Text. Der Herr handelt souverän. Er tut es. Das kommt immer wieder zum Ausdruck in diesen Namen. Gott ist nicht einfach nur ein Gott, der kühl und lieblos einfach nur diese Dinge bestimmt, sondern sie stehen in Beziehung zu ihm und zu dir und mir. Es ist seine Gnade, die er dir jeden Tag neu gewährt. Und wir sehen hier Gottes souveränes Handeln, er bestimmt es. Er hört, er sieht, er handelt und gleichzeitig sehen wir diese persönliche Beziehung der Frauen. Ja, sie beten. Sie beten zu Gott. Und wenn wir dann weiterdenken, diese Geschichte, zum Beispiel das Leben Josefs, ist eine unglaubliche Geschichte. Kapitel 37 bis 50, wie er der nach Ägypten verkauft wird, wie er in das Haus Potiphas kommt und dort Aufstieg erlebt und wie er dort durch Potiphas Frau wieder Abstieg erlebt, ins Gefängnis kommt und durch Gott die Gabe hat, Träume zu deuten, zum zweiten Mann Ägypten wurde es. Und am Ende, wir haben schon gelesen, ein großes Volk am Leben erhalten hat. Zufall? Nein. Gottes Plan steht da drüber. Das ist dein Gott. Du kannst ihm vertrauen. Und so hat Gott es bestimmt. Oder Levi, trotz aller üblen Pläne und Schlechtigkeit. Der Levi, der war nicht so ein toller Kerl. Unser Levi vielleicht schon. Ist ein ganz guter Kerl, klein, süß drauf. Ja, doch er ist ein Mensch. Und auch der Levi damals war ein Mensch. Ja, der hat sich an einem unglaublichen Rachefeldzug für seine Schwester Dina beteiligt. Die haben Dinge getan, Kapitel 34. Lest es am besten nicht abends, möchte ich sagen. Ja. Heftig, was da passiert ist. Aber er wurde erwählt, um an Gottes Heiligtum zu dienen. Die Leviten. Das aaronitische Priestertum kommt aus diesem Stamm. Das ist dein Gott. Er erwählt es. Das ist dein Gott. Du kannst ihm vertrauen. Oder Juda. Ja? wie Lea es so schön deutlich macht in Vers 35, ja, dieses Mal möchte ich den Herrn preisen. Die ersten drei Söhne hat sie ihre Hoffnung irgendwie darauf gelegt, dass ihr Mann sie irgendwie annimmt, sie liebt. Und dann richtet sie ihren Blick auf den Herrn. Wunderschön zu sehen, dass Lea von Gott geliebt ist und ein Stück weit mehr verstanden hat, ja, Gott ist es. Juda, Königslinie, Messiaslinie. Gottes Bestimmung und Gnade. Denn Juda war auch ein übler Kerl. Er sündigte in der Sache mit Tamar, seiner Schwiegertochter. Er war bereit, sie zu bestrafen, bis sich sogar zeigte, dass er selber eben schuldig war. Und Juda, Königslinie. Er führt die Linie bis auf Jesus Christus fort. Und so könnte man Stück für Stück durch alle Söhne Jakobs und diese Stämme gehen und Gottes souveränes Handeln zeigen. Es ist nicht immer nur positiv gewesen. Es sind auch Dinge geschehen, von denen wir lernen können, sie nicht zu tun. Aber es ist dein Gott. Du kannst ihm vertrauen. Er führt diese Dinge. Und er lenkt genau diese Geschichte. Und Gott steht auch zu seinem Volk. 2. bis 5. Mose. Wir sehen, wie sie auch Streit gegenüber Gott hatten, wie sie zänkisch waren und sie dann 40 Jahre in der Wüste umherwandern mussten. Und doch lässt er ein großes Volk entstehen. Er gibt ihnen ein eigenes Land. Das ist dein Gott. Du kannst ihm vertrauen. Und gerade in der Zeit der Richter und Könige, eine Zeit von Krieg und von Streit und eigenmächtigen Entscheidungen. Aber Gott führt sie hindurch, er lässt immer wieder Richter entstehen, er lässt auch Könige aufstehen, die ihn lieben. Und er hält seine Linie aufrecht. Er führt sie nicht nur ins Exil, sondern bringt sie auch souverän wieder zurück in ihr Land. Das ist Gott, das ist dein Gott. Du kannst ihm vertrauen. Und diese Linie führt dann bis zu Jesus Christus in der Vollkommenheit, dass in ihm gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das ist dein Gott. Bei ihm gerät nichts aus den Fugen, darum bete ihn an. Bete ihn an für seine Großartigkeit, für sein Wesen, für sein Wirken, für seine Erhabenheit über alle Dinge. Für sein Schalten und Walten, für seine Gnade. Gott ist souverän in seiner Wahl, er wählt das Schwache und Zurückgesetzte. Er wählt den Zweitgeborenen Jakob vor dem Erstgeborenen Esau. Er wählt das Törichte, Schwache, Unedle, Verachtete in dieser Welt, dich und mich, damit wir nicht hochmütig werden und uns nicht rühmen. 1. Korinther 1. Das ist Gott, der denkt so anders, als wir wahrscheinlich denken. Es ist dein Gott, dem du vertrauen kannst. Lobe ihn für seine Gnade. Du darfst dich ganz auf seine Wege begeben und darauf verlassen. Denn soweit der Himmel höher ist als die Erde, so sind seine Wege und Gedanken höher als unsere Gedanken und Wege. Das ist dein Gott. Du kannst ihm vertrauen. Gott ist voll und ganz vertrauenswürdig. Darum darfst du dich in seine vollkommenen Hände fallen lassen, die so stark sind. Seine gnädigen Hände, die alles halten, tragen und Fürsorge betreiben. Seine Hände der Liebe und seine Hände der Weisheit, die ihn das Beste für dich im Sinn haben. Seine Hände der Macht, die alles nach seinem Ratschluss wirken. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Das ist dein Gott. Du kannst ihm vertrauen. Auch in deinem Alltag, wenn du in die kommende Woche gehst, denke daran, das ist dein Gott. Du kannst ihm vertrauen. Bei allen Dingen, bei allen Gesprächen, die vor dir liegen, zu wissen und dementsprechend zu reden, dass Gott vertrauenswürdig ist. Wäre es nur zu 99%, wäre es nicht 100%. Aber er ist 100% vertrauenswürdig. Er ist vollkommen in seinem Tun. Er ist der Direktor der Geschichte. Er hat den Masterplan. Er dacht in seinem Ratschluss mit sich selbst. Er ist nicht nur Architekt, sondern auch Bauherr der Geschichte. Es gibt keine wild umherirrenden Moleküle im Universum, sagte einmal ein Theologe. Alles ist an seinem Platz. Er hat einen Plan A für die Geschichte. Es gibt keinen Plan B oder C. Es ist sein Plan, den er durchzieht. Deswegen hatte ich auch Jesaja am Anfang des Gottesdienstes vorgelesen. Mein Ratschluss wird zustande kommen. Ja? Das ist Gott. Das ist dein Gott. Du kannst ihm vertrauen. Ihr als Ehepaar, verlasst euch auf den Herrn. Das schließt nicht aus, dass ihr Schritte geht des Glaubens, aber beständig in Kontakt mit Gott seid. Er möchte nicht, dass ihr passiv werdet und lediglich zuschaut. Nein, aber geht. Nur Schritte des Glaubens, sprintet nicht voran ohne Gott. Er möchte, dass ihr an seine Hand geht, dass ihr euch wie Rahel und Lea in eurer Not an Gott wendet. Ihr könnt beten. Ihr könnt beten. Zu diesem Gott, zu deinem Gott, dem du voll vertrauen kannst. Als ganze Familie begebt euch in die liebevollen Vaterhände. Er hat ein Volk ins Leben gerufen, so klein und unscheinbar, aber in Liebe erwählt. Und was er im Großen kann, das kann er auch im Kleinen tun. Er hat euch als Familie im Blick. Er hat einen Weg für euch. Ja, er wirkt Gnade um Gnade. Er ist souverän und vollkommen in seinem Tun. Gott ist so viel größer, als wir denken. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforscht sind seine Gerichte und unerspürbar seine Wege. Schreibt Paulus im Römerbrief. Das ist sein Gott. So groß ist er. Wir können ihn nicht ganz erfassen. Aber wir können eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Alles ist von ihm und durch ihn zu ihm hin. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und so ist Gottes Wirken, und das möchte ich wieder fragen, auch für uns als Ortsgemeinde relevant. Ja, es ist auch für uns relevant. Er sieht und hört auch uns. Er schenkt Gnade, Jahr um Jahr, Tag um Tag. Und gleichzeitig stehen wir alle in der Verantwortung, in seinem Reich mitzuwirken und seinem Willen zu beugen. Und Gott kann beschenken, er kann Lohn geben, so wie er es bei Issachar und Sebulon deutlich macht. Gott gibt Lohn. Er bereitet schöne Geschenke. Das ist dein Gott. Und ihm kannst du vertrauen. Und was ist die Folge davon, oder eine Folge davon, dass du ihm vertrauen lernst? Paulus macht es deutlich. Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. 1. Thessalonicher, ich bin schon zu weit, wa? 5, Vers 18. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Ich rufe dich auf, setze dich konsequent hin und bete für deine Ortsgemeinde, für diese Gemeinde. Bete für die Menschen und danke dafür, dass sie in dieser Gemeinde sind. Für die Menschen, die du magst und für die Menschen, die du nicht magst. In allem sollst du Dank sagen, ja? In allem. Und es wird dein Leben verändern. Warum? Weil du Gott gehorsam bist. Der Gott, der alles souverän führt, auch dich und mich. Und vielleicht fühlst du dich oft nicht gut, unwohl hier. Das kann sein, weil irgendwas wieder im Argen liegt. Wir sind Menschen, ja. Aber es geht nicht um die Gefühle, es geht um den Willen, es geht um den Gehorsam. Gott ist so viel größer und erhabener, als du denkst. Er ist absolut souverän. Er ist unbegrenzt in seiner Weisheit, vollkommen in seinem Tun. Bete ihn dafür an. Er hat alles in seinem Ratschluss mit einberechnet. Er hat die Dinge bestimmt und gewährt, ja, auch manchmal gewisse Umwege aus menschlicher Sicht. Aber er handelt zugleich klar und aktiv nach seinem Ratschluss. Das ist dein Gott. Ihm kannst du vertrauen. Und das haben wir heute gesehen. Gott hat uns durch Mose diese beiden Blickwinkel in dieser Geschichte aufgezeigt. Einen menschlichen, wo wir gesehen haben, nicht wirklich gut. Und einen göttlichen, wo wir gesehen haben, der steht über allem drüber. Das ist dein Gott. Ihm kannst du vertrauen. Bei Gott gerät nichts aus den Fugen. Trotz menschlicher Pläne und Schlechtigkeit. Und wenn du gleich zu Hause bist und vielleicht auch ein Zimmer hast, wo Fliesen gelegt sind, dann nimm dieses Bild mit und geh dahin und schaust dir mal an, ob was aus den Fugen geraten ist. So hast du es im Kopf, vielleicht bleibt es bei dir. Nimmst es mit in die nächste Woche. Bei Gott gerät nichts aus den Fugen, in seiner souveränen Bestimmung und Gnade. Dein Gott ist anders. Bei Gott gerät eben nichts aus den Fugen, er ist der Fels. Vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind recht. Ein Gott ohne Trug, ein Gott der Treue, gerecht und gerade ist er. Er macht keine Fehler. Und auch bei diesem sehr heiklen, seelsorgerlichen Thema der Leibesfrucht, bei der Kinderzeugung, bei der Geburt. Alles entspringt seinem Ratschluss und verläuft zu seiner Bestimmung der Dinge. Alles erhält er in seiner umfassenden Gnade. Und das gilt für dich ganz persönlich. Für dein Leben, wie das Leben für Jakob, für Rahel und für Lea. Gott flechtet einen Webteppich des Lebens so souverän und so wunderschön. Auch wenn wir es manchmal nicht sehen und die einzelnen Fäden sehen. Aber Gott hat ein wunderbares Muster für dein Leben. Er lässt nichts aus den Fugen geraten. Das ist dein Gott. Ihm kannst du vertrauen. Amen.